die Hand gegeben, aber dann war der Raum nachher voller geworden und ich freue mich einfach, dass ich heute Morgen wieder hier dabei sein darf, den Gottesdienst mit zu erleben vor allen Dingen auch. Ja. Das ist schon auch ein Erlebnis, auch gerade diese musikalischen Beiträge. Am Anfang das Video, ich kann dich verstehen, dass du Halleluja gerufen hast, das war sehr mitnehmend und auch einfühlsam und auch in den Gottesdienst einleitend. Ich habe uns heute Morgen eine Predigt mitgebracht, die hat kein Happy End. Darum bin ich ein bisschen defensiv jetzt hier unterwegs. Es ist aber eine Predigtserie. Könntest du die erste Folie mal einblenden? Also ich habe jetzt keinen Zapper und der Helge wird weiterschalten. Es geht um eine Predigtserie über Gideon aus dem Buch Richter. Und ich hatte festgestellt, dass ich am nächsten Sonntag auch wieder hier bin. Von daher baut sich das ein bisschen aufeinander auf, obwohl es insgesamt 3 Predigten schon geworden sind, aber die kann ich dann die dritte später mal irgendwann halten. Und der Leitgedanke bei diesem Thema ist Vertrauen lernen. Die Situation der Israeliten war schon eine etwas prekäre im Buch der Richter und ich empfehle euch, das einfach mal durchzulesen in der kommenden Woche. Das ist jetzt nicht so sehr viel Text, also das schafft man in der Woche, das Buch Richter einmal durchzulesen. Und dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, was tatsächlich die Situation in der Frühgeschichte Israels gewesen ist, nachdem diese Leitfiguren weg waren. Ja, der Mose und der Josua, da konnten die Leute sich gut dran festhalten, orientieren. Ja, aber was ist plötzlich los, auch in einer Gemeinde, wenn solche Leitpersonen auf einmal nicht da sind? Und das ist die Situation zur Zeit der Richter gewesen. Einer der Schreiber hat es damals so formuliert, ein jeder tat, was ihm gut dünkte. Das kann man auch anders übertragen. Ja? Jeder machte, was er wollte, keiner, was er sollte, aber alle machten mit. Versteht ihr das? Das ist die Situation im Buch der Richter des Volkes Gottes gewesen. Und das hatte gewisse Konsequenzen für das Volk. Und da bitte ich dich einfach mal die Karte einzublenden. Genau, also es gibt mehrere Richter. Ich sage jetzt keine Zahl, weil das uneinheitlich auch gedeutet wird. Darum geht es mir auch nicht. Ja. Aber Gott hat diese Richter berufen gehabt, auch den Gideon, um eben diesen desolaten Zustand zu reformieren. Die Richter waren eigentlich geistliche Reformatoren gewesen. Bei uns reichte da so Persönlichkeiten wie Martin Luther, Calvin oder vielleicht noch Zwingli, 16. Jahrhundert. Ja, die brauchten richtig viele Reformatoren. Ja, und das hat immer noch nicht richtig gezündet gehabt. Ja, die brauchten richtig viele. Interessant ist, dass da auch eine Frau dabei war, die Deborah. Ja, und ich weigere mich, das als Notlösung anzusehen, Gottes, als wären keine Männer vorhanden gewesen. Ja, sondern es hat Gott gefallen, so würde ich das mal formulieren, tatsächlich die Deborah auch zu berufen, um genau da, wie alle anderen Männer eben auch, sozusagen die Bresche zu springen bei einem geistlichen Notstand. Und auch sie hat die Gemeinde damals reformiert. Aber es geht nicht um die Deborah heute Morgen, sondern es geht nachher um den Gideon. Und da bitte ich dich mal, die Folien weiterzuklicken, alle Karten durchzuklicken, bis auf Etappen einer starken Persönlichkeit. Das ist dann auch unser Predigttext nachher. Ja. Etappen einer starken Persönlichkeit ist die Überschrift. Da, vielen Dank. Als ich dieses Buch Richter gelesen habe und auch den Gideon gelesen habe, da dachte ich, eigentlich ein Typ, der es gemacht hat wie alle anderen auch. Wir haben das gerade in dem Predigttext gehört, ich lese auch gleich nochmal vor. Der Gideon stammte nicht aus erhabenem Hause. Der hatte also nicht von vornherein schon durch die Geburt her Vorteile. Der war weder reich, noch war seine Familie bedeutend in Israel, noch hat er sonst irgendwelche Vorzüge gehabt. Außer, dass er genauso arbeiten musste wie alle anderen auch. Ja, auf dem Acker. Und da erleben wir ihn dann nachher auch so ein bisschen. Ja. Er wird von Gott Step by Step zu einer starken Persönlichkeit geführt. Und da will ich uns gleich ein paar Etappen nennen. Aber zunächst mal die Frage überhaupt stellen. Gehst du mal eine Folie weiter. Was verstehen wir eigentlich unter einer starken Persönlichkeit? Was ist das eigentlich? Ja. würden wir so Menschen wie Elon Musk sehen als eine starke Persönlichkeit, ja, ein Multimilliardär, ein Weltkonzern hat er aufgebaut, ja. Würden wir einen Bundeskanzler als eine starke Persönlichkeit sehen, weil man ganz oben irgendwie in einem Staat angekommen ist? Ja. Einen Firmenchef oder einen Star, einen Sänger oder einen Filmstar? Ja. Sind das starke Persönlichkeiten, die in irgendeiner Art und Weise ein großes Ansehen, eine Popularität bekommen haben? Ich habe das ganz bewusst mal versucht, auch in unsere Gedanken hinein zu projizieren. Was meinen wir eigentlich als eine starke Persönlichkeit? Und da habe ich so ein paar Dinge für mich mal so aufgeschrieben. Ja? Für mich geht es da eigentlich gar nicht um Popularität. Ja? Aber ich bin in einem Beruf, wo ich doch immer wieder Menschen auch kennenlerne oder auch beobachte und wahrnehme. Das ist kein Stalking meinerseits, sondern es ist irgendwie einfach so, weil man da lernt, ja, dran, wie Menschen sich verhalten oder entscheiden oder auch von Gott geführt werden. Das ist eigentlich überhaupt mein Thema, wenn es um menschliche Biografien geht. Ja. Ein Mensch mit einem Durchhaltevermögen bei einer langen Herausforderung, das ist für mich zum Beispiel eine starke Persönlichkeit. Da gibt es unterschiedliche Herausforderungen, ja, aber mit einem Durchhaltevermögen. Ja. Oder auch Menschen in sozialen Berufen, die ihrer Berufung treu bleiben, ja, auch wenn sie jeden Tag von ihrer Klientel angemeckert werden. Ja. Das ist schon eine Nummer. Meine Frau hat 180 Kinder in einer Schule zu verantworten, als Leiterin der OGS. Ja. Und ihr glaubt gar nicht, das sind nicht nur die Kinder, die da kommen, das sind auch die Eltern, die rumnörgeln an ihr. Ja. Und sie liebt ihren Beruf. Und sie sagt, der Herr hat mich da reingestellt und ich mache das. Ja? Nicht, weil ich jetzt in erster Linie da immer nur Lob erwarte, sondern weil das mein Auftrag ist. Ja? Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen, ja? Auch das haben wir ja unter uns. Krankenschwestern, Krankenpfleger, natürlich auch Ärzte. Ja? Aber alle Menschen, die in sozialen Berufen stehen, ja? Und ihrer Berufung treu bleiben. Menschen, die auch um ihre Existenz kämpfen, müssen und nicht frustriert aufgeben. Auch das sind für mich starke Persönlichkeiten. Ja. Es gibt unterschiedlichste Biografien und auch Situationen und Ereignisse, warum Menschen in Schwierigkeiten geraten. Ja. Unverschuldet. Ja. Das gibt Unfälle, es gibt Krankheiten. Ja. Es gibt einfach auch manchmal Situationen in den Familien, die hast du nicht in der Hand. Dann entwickeln sich die Dinge anders als gedacht. Ja. Und dann musst du vielleicht um deine Existenz kämpfen. Und dann ist nicht sofort die Arbeitsstelle wieder da oder nicht sofort irgendwie die sechs Richtigen im Lotto oder sowas Ähnliches, ja, sondern dann musst du dir echt was überlegen, ja, warum der Schornstein weiterrauchen kann in deinem Leben, ja, und wenn du nicht frustriert aufgibst, dann bist du eine starke Persönlichkeit aus meiner Sicht, ja, oder auch natürlich Menschen mit körperlichen Gebrechen und nicht resignieren, ja, wir haben auch immer wieder Handicaps unter uns, ja, also Menschen, die beeinträchtigt sind, ja, und darüber auch nicht resignieren, sondern das irgendwo akzeptieren, ein Ja zu sich selber gefunden haben, ein Ja zu der eigenen Persönlichkeit gefunden zu haben, ja, ein fröhliches Ja, und das ist für mich auch eine starke Persönlichkeit. Dann komme ich zu dem Predigttext, Richter 6, 1 bis 10, schwierige Zeiten, Gott schweigt nicht, und den will ich uns jetzt einfach mal vorlesen. Bitte auch, Helge, da weiterzuschalten, während ich lese. Also, wenn hier das Wort Israeliten auftaucht, dann könnten wir das einfach mal im Kopf übertragen, in das Wort Gemeinde übersetzen. Ist nicht so hundertprozentig immer wasserdicht zulässig, was ich sage, aber um zum Verstehen ist es einfacher. Ja? Also, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, steht da. Da ließ er, also Gott, die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer, wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen die Midianiter ein wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Und niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Als sie zum Herrn um Hilfe schrien, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete. Und da kommt eine wörtliche Rede Gottes. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hergebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das ist der letzte Satz in diesem Abschnitt. Und darum habe ich gesagt, dass diese Predigt heute Morgen mal kein Happy End hat. Ja? Ich werde es ein bisschen erklären. Aber das muss man schon mal auf sich wirken lassen, finde ich. Ja? Das hat mich auch schwer getroffen. Ja? Wo gibt es das in meinem Leben, ja, wo ich nicht auf Jesus gehört habe? Und das hat jetzt nichts mit dem Sonntag heute zu tun. Ja? Die Namen, die kirchlichen Namen der Sonntage, also Ewigkeitssonntag heute oder Totensonntag, letzte Woche Bußenbetag, ist jetzt so ein bisschen zufälliger Natur, dass das passt. Aber es passt tatsächlich in einer gewissen Art und Weise zu überlegen, so mal im Jahr eine Art Inventur auch über das eigene Leben zu machen. Und was mich hier sehr beeindruckt ist, dass Gott überhaupt einen Propheten gesandt hat und dass er nicht schweigt zu der Situation seiner Gemeinde. Das bedeutet, wir sind Gott nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Und er hat ein Anliegen, auch mit mir, Wolfgang Lewis, mit meinem Leben. Ja? Und darum der nächste Gedanke erstmal. Richter 6, die ersten beiden Verse. Da schaut Gott von oben mal auf die Situation drauf. Ja, das, was da aufgeschrieben ist, ja, wir wissen das nicht ganz genau, wer das alles eigentlich aufgeschrieben hat. Irgendjemand muss es gewesen sein, aber der Schreiber wird letztendlich da nicht erwähnt. Ja. Du hast aber den Eindruck, wenn du das Buch Richter liest, ja, dass da einer ist, der von oben drauf schaut. Gott schaut tatsächlich auf sein Volk, auf seine Gemeinde. Und das ist die Sicht von oben, die da hier erstmal deutlich wird. Ja? Die Situation habe ich uns ja gerade skizziert damals. Ne? Und das Volk Israel war damals einfach die Gemeinde Gottes. Ja? Es gab keine andere Gemeinde. Ja? Das hatte Gott im Alten Testament so gemacht. Er hatte sein Volk erwählt. Ja? Die Situation war, dass immer wieder Verkündiger da waren, ich sagte eben Reformatoren, die haben das Volk zurechtgerückt und auf die richtige Bahn gebracht, auf den richtigen Weg zurückgeführt. Aber immer nur solange sie lebten, hat die Gemeinde des Alten Bundes diese Ratschläge befolgt. Komisch eigentlich. Ja, wenn der gestorben war, der Richter, dann dauerte das nicht lange, dann ist alles wieder zusammengefallen, alles Geistliche wie ein Kartenhaus. Ja. Dann ging das wieder so, ne? Dann wurden die Feinde wieder übermächtig und irgendwann brüllt man zu Gott. Und das haben sie gemacht. Und dann bekamen sie den nächsten Richter. Also ich habe gerade gesagt, ich nenne keine Zahl, ich nenne jetzt doch mal eine Zahl. Ja? Du kannst mindestens 12 erkennen, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das sind 12 Leute, immer wieder von Gott berufen worden und die korrigieren immer und es bleibt eigentlich nicht richtig was hängen. Ja, das ist auch für einen Verkündiger ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ne? Das ist hier ganz anders, um es jetzt gleich zu sagen. Ne? Aber ich will das nur skizzieren aus der Historie heraus. Ja? Und darum ist es zulässig, das mal zu übertragen, unsere heutigen Verhältnisse. Ne? Was sind unsere Verhältnisse heute? Da haben wir ja nicht mehr ein Territorium im Sinne von also Israel, auch wenn hier Ortsnamen genannt werden, sondern die Welt, ja, ist eigentlich der Auftrag sozusagen oder das Terrain, ja, für die Gemeinde. Natürlich gilt es da auch zu missionieren, aber hauptsächlich gilt es auch erstmal in der Welt dein eigenes Christsein korrekt zu leben. Ja. 90% würde ich sagen, ja, ist nicht verbale Verkündigung, was Menschen beeindruckt. 90% ist mein Leben, wenn es denn richtig ist. Ja. 90% ist mein Verhalten. Ja. 90% ist meine Treue zu Jesus Christus. Ja. 90% ist meine Nachfolge Jesu. Ja. Und da muss ich nicht unbedingt auf der Apfelsinenkiste auf dem Marktplatz stehen, sondern zunächst mal meinem eigenen Stall, zu Hause, ja, die Dinge richtig machen, geistlich richtig machen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Schwerstarbeit. Ja. Meine Familie kennt den Wolfgang Luis, die kennt doch auch die negativen Seiten. Ja. Da kannst du nicht einfach als Moralprediger kommen. Ja, da kann jeder sagen von meinen Kindern, ja, pass mal auf, Papa, du, ne, damals und so und ähnlich. Ne. Und das ist doch in unserem familiären Umfeld da. Ja. Wir sind doch angreifbar und wir sind auch authentisch, das soll auch so sein. Ja. Aber da richtig und korrekt, geistlich korrekt zu leben, das ist wirklich ein Zeugnis. Ja. Und das ist mein Auftrag. Zunächst mal im Jetzt und hier und heute. Und weil wir als Christen in der ganzen Welt verstreut sind, und das ist natürlich gut, ja, dass christliche Gemeinde nicht nur in Issum, nicht nur in Neukirchen oder in Brühl, wo ich dann unterwegs bin, existiert, ja, manchmal in den Städten sogar mehrmals, ja, dass Gott überall seine Leute hat und sozusagen eine Art Same ausgestreut ist auf diesem ganzen Planeten. Ja. Und alle sind beauftragt, Christsein authentisch zu leben, so dass es tatsächlich ein sichtbares Zeugnis ist für Gott. Das ist unsere Situation. Ja. Und gleichzeitig, das ist auch ein wichtiger Aspekt, sind wir alle Kind unserer Zeit. Ja, wir leben nicht vor 4000 Jahren zur Zeit der Richter. Ich denke, das ist auch gut so. Ja, die Errungenschaft der Wissenschaft und der Moderne, die genießen wir irgendwie auch alle. Und das ist auch okay, das hat Gott ja auch so zugelassen und gegeben. Aber wir sind natürlich auch immer geprägt von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft. Ja. Und manchmal ist es gut, darüber nachzudenken, was hat denn unsere Kultur eigentlich in den letzten 200, 300 Jahren geprägt? Da ist es auf der einen Seite natürlich sehr gut und geistlich gelaufen. Wir kommen auch heute als freie Gemeinden auch aus einer Erweckungskultur heraus. Nach der Reformation hat es in evangelisch erreichten Gebieten immer Erweckungszentren gegeben. Ja. Und da heraus sind die freien Gemeinden, ich meine jetzt mal nicht eine spezielle, sondern generell, ja, die freien Gemeinden, die Freikirchen entstanden aus diesen Erweckungsbewegungen heraus. Ja. Und in der weiteren Generationsfolge, ja, existieren wir dann eben auch als eine solche freie Gemeinde. Ja. Das ist sehr positiv gelaufen. Aber überlegen wir doch mal, welche Schulbildung wir genossen haben. Und da meine ich jetzt nicht so wie Lesen und Schreiben und Rechnen. Ja. Das sind so elementare Dinge, die muss man einfach können, damit man im Leben irgendwo auch klarkommt. Ne. Ich meine jetzt mal so ein bisschen so geistig, geisteswissenschaftlich. Ja. Welche Bücher musstest du in der Schule lesen, in Deutschunterricht, ja, die dann analysiert wurden? Ja, also textimmanente Interpretation, einigen sagt das etwas, ja. Und dann hast du da irgendwelche heidnischen Texte gehabt, ja, sozialkritischen Texte gehabt, da war mit Gott überhaupt nichts drin, ja. Und das wurde massenhaft in unserer Kultur geprägt, ja. Wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, der sollte mal von Gottfried Messkämper ein kleines Buch lesen, Falsche Propheten unter Dichter und Denkern. Als ich das mal gelesen habe, da dachte ich, wow, das ist ja unglaublich, wenn man das mal von der Seite betrachtet, ja, was mich geprägt hat in meiner Schulzeit, euch und was unsere Kinder auch heute prägt in den normalen Schulen, ja, das sind nicht nur die Grundrechenarten, ja, sondern da ist auch viel Geistesinformation drin. Da frage ich mich manchmal, will ich das eigentlich, dass meine Kinder das mitkriegen oder dass sie so gelehrt und unterrichtet werden? Ja. Und das ist mit ein Grund, warum auch Bekenntnisschulen entstanden sind, zum Beispiel. Ja. Ich führe das deswegen ein bisschen aus, damit wir einen Blick auch für die Kultur unserer Zeit bekommen. Ja. Wo existieren wir im Jetzt und hier und heute? Und schaltest du eine Folie weiter? Dann war es doch oder ist es manchmal auch so, dieses wankende Vertrauen zu Gott. Es heißt hier, wenn sie etwas gesät haben in der Ebene, dann kamen die Midianiter und sonstige Völker drumherum. Ja, einer hat übersetzt die Söhne des Ostens. Ja, die Übersetzung fand ich mal lustig irgendwie. Ja, jedenfalls kamen die Feinde Israels, ja, und haben das alles abgemäht, entweder platt gemacht oder für sich geraubt. Ja, so dass wirklich Existenznöte auftauchten in Israel, Hungersnöte auftauchten. Ja. Was ist meine Erfahrung mit Menschen, wenn ich etwas gesät habe, geistlich gesehen gesät habe, ja, investiert habe in Menschen, ja, wenn ich sie versuchte, auf die richtige Bahn zu bringen, wenn ich sie mit einem geistlichen Gespräch erreichen konnte, wenn es möglich war, ohne dass es aufgesetzt klang, von Jesus zu sprechen, ja, wenn eine gute Tat da war, wenn ich einen Text, eine Schrift, ein Kärtchen weitergeben konnte. Ja, das ist ja alles Aussehen des Wortes Gottes. Ja. Wenn du etwas gesät hast, ja, und du hast aber den Eindruck, ja, da kommen immer tausend Feinde und machen das immer wieder platt. Das ist zum Beispiel auch der Hintergrund von diesem sogenannten vierfachen Acker. Ja. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Ja, wir haben nicht nur gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Das heißt, es gibt auch finstere Mächte in dieser Welt, die sind aktiv und die wollen natürlich nicht, dass dein Gegenüber zu Jesus Christus findet, sondern das Gegenteil, eher weg von Jesus. Und mit dieser Realität müssen wir auch als Christen, als Gemeinde auch rechnen. Ja, die gibt es einfach, die ist da, auch wenn wir sie nicht sehen, auch wenn wir sie nicht sehen. Ja, und immer wenn ich etwas gesät habe, ja, und das nicht weitergeführt werden konnte, ja, das ist auch enttäuschend. Und so wird es Gott vielleicht für sich auch gesehen haben. Ja. Dann haben wir in unserer Gesellschaft eine große Immunität gegen den Glauben. Ja. Das ist einfach so. Wir kommen aus einer sogenannten abendländischen Kultur. Ja. Und wenn Millionen von Leuten getauft werden einfach, ja, ohne dass sie Christen sind, ja, ich will jetzt nicht generell gegen, es geht mir nicht um eine Kirche, versteht das bitte richtig, ja, aber es geht mir um die Botschaft, die damit verbunden ist. Und ihnen indirekt gesagt wird, damit bist du aber Christ. Und jetzt lebe einfach christlich. Das funktioniert so nicht. Ja, wir haben es nicht in der Hand, einen Menschen zu Gott zu taufen. Das kann immer nur nachrangig geschehen, wenn du zum Glauben gekommen bist. Ganz klar. Jeder Christ, gläubige Christ soll getauft sein, ist ganz klar. Aber die Reihenfolge ist doch ganz entscheidend. Ja, alles andere ist Immunität, weil derjenige denkt ja, ich bin ja Christ, warum soll ich denn dann Jesus annehmen? Ich bin doch getauft. Ja, und das hat viele auch abgehalten, ne, wirklich in die Nachfolge Jesu zu treten. Ja, und dann gibt es eine große Diesseitsorientierung in unserer Gesellschaft, ja, eine große Selbstverwirklichung, ja, das auch so ein bisschen überzogen wird, ja, nur an sich selbst zu denken. Natürlich müssen wir uns entfalten können. Und ich glaube, dass du als Christ die größte Möglichkeit hast, dass es die beste Kulturordnung ist, wo du selbst auch zu deinen eigenen wichtigen persönlichen Rechten kommst, in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Ja. Aber wenn das fehlt, dieser Faktor, ja, Korrektur durch Gott, dann bist du für dich alleine unterwegs in diesem Leben. Und dann willst du alles da rausholen, was möglich ist, was du mit deinen wirtschaftlichen, finanziellen und vielleicht auch strukturellen Gegebenheiten dir leisten kannst. Und das ist der Hunger, der heute gestillt wird. Ja, an vielen Stellen gestillt wird durch Dinge, die sehr diesseitig orientiert sind, die selbstverwirklichend sind und die vor allen Dingen das eigene Ego sehr stark hervorheben. Und was auch die Gemeinde Jesu betrifft, auch da müssen wir mal drauf schauen, Kultur, ja, von den großen Taten Gottes zu wissen, in der Bibel von Wundern und Zeichen zu lesen, von diesem oder jenen zu hören, was hat Gott Großes getan, ja, das vielleicht aber nicht im eigenen Volk zu erleben, ja, im Sinne einer großen Erweckung, im Sinne von jetzt machen wir alles in Richtung Gott. Ich erlebe das nicht in unserer Gesellschaftsordnung und ich erlebe das auch nicht in unserer Regierung. Zumindest kommt das nicht über die Medien, dass die nach Gott fragen, wenn sie zu Entscheidungen kommen müssen. Ja, das erlebe ich so persönlich nicht. Ja, Auf der einen Seite wissen wir von den großen Taten Gottes. Und auf der anderen Seite fragen wir vielleicht auch danach, wie Gott das zulassen kann. Auch den Krieg in Nahost. Ja, wir lesen in der Bibel, Israel ist der Augapfel Gottes. Und dann passiert so etwas. Ja, das müssen wir schon auch als Christen einordnen. Und da können wir jetzt nicht einfach sagen, damals waren es die Midianiter und ihr wart alle ungehorsam, deswegen, so funktioniert das im Neuen Testament heute so nicht mehr. Ja, also diese Kausalität, ja, weil da ganz viele Sünder waren, darum ist ihnen das passiert. Das ist im Buch Hiob schon mal diskutiert worden. Und es hat nicht funktioniert. Ja, Hiob ist ja platt gemacht worden von seinen Freunden und Gott hat ihm beigestanden, hat die Freunde korrigiert. Ja, also denken wir nicht falsch. Ja, und trotzdem können wir es nicht beantworten. Ja, wir wissen um die großen Taten Gottes und erleben vielleicht, weil wir frustriert sind und sich nichts bewegt, sich nichts tut, einen inneren Rückzug. Und am besten wird das ausgedrückt im Johannesevangelium durch diese Formulierung Fischen gehen. Ich möchte jetzt hier keinen Angler diskreditieren, ja, überhaupt nicht. Auch keinen Fischer, der das beruflich macht, ne? Aber schaut mal in Johannes 21 rein. Ja, das ist der Tiefpunkt der Jüngerschaft gewesen. Emotionaler Tiefpunkt, absolut. Tiefer ging es nicht mehr. Ja, Jesus Christus war am Kreuz gestorben und noch nicht auferstanden. Ja, und ganz ehrlich gesagt, ich hätte auch keine Peilung gehabt nach einer solchen Situation und nach einem solchen Ereignis. Und dann sagt der Petrus, so what, alles vorbei. Lasst uns fischen gehen, sagt er. Und was sagen die anderen? Wir gehen mit. Könnt ihr nachlesen, Johannes 21. Ja, das ist der innere Rückzug, zu dem es gekommen ist. Darum müssen wir jetzt etwas weitergehen. Sendet Gott einen Propheten und schweigt nicht. Der Prophet hat das alles mal aufgezählt, was Gott getan hat, ne? Gott schweigt nicht, auch in unserer Zeit. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß aber nicht, ob wir das Reden Gottes so richtig hören, richtig wahrnehmen. Ich bin natürlich auch nicht sicher, ob ich es richtig wahrnehme, weil zu mir eben kein Prophet morgens um 7 Uhr an der Tür schellt und sagt, du hast heute einen Job in Issum, das sollst du reden. Ich bin darauf angewiesen, das vorher vorzubereiten. Ja, da kommt keiner. Und so erleben wir das ja heutzutage in der Regel auch nicht. Ja, und trotzdem glaube ich, dass Gott nicht schweigt. Ich denke, dass Gott durch das Weltgeschehen auch insgesamt redet. Ja, ist immer nur die Frage, ob man diese Stimme hört. Ja, ich glaube, dass Gott durch Freunde zu mir spricht. Und manchmal muss man sensibel sein und sich tatsächlich durchaus auch zurücknehmen. Ich muss mich manchmal nicht zu wichtig nehmen und mir was sagen lassen. Und er spricht auch durch sein Wort, die Bibel. Und er spricht auch durch die Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht schweigt zu dem, was in dieser Welt passiert. Auch nicht zu dem, was ich fabriziere in meinem Leben, nicht schweigt. Sondern dass er redet. Ja. Und ich bin in der Verantwortung, eine innere Haltung zu bekommen, das Reden Gottes wahrzunehmen. Interessant ist hier, dass der Prophet, dessen Name nicht genannt wird, kein Erretter ist, sondern nur ein Erklärer. Und der sieht, von Gott her gesehen, als Botschafter, einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Israeliten und ihrem damaligen Jetzt-Zustand. Man könnte das auch auf einen Punkt bringen, das habt ihr euch selbst eingebrockt. Und damit endet die Botschaft. Und darum sagte ich eben auch, das ist zunächst kein Happy End. Ja. Ich glaube auch, dass das neutestamentlich gilt. Und darum habe ich das auch geschrieben. Jesus Christus, da haben die Jünger teilweise bekannt, mein Herr und mein Gott. Wie oft habe ich das in meinem eigenen Leben gesagt? Ja. Das ist meine Überzeugung. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Von bin ich absolut überzeugt. Und trotzdem brennt meine geistliche Birne manchmal nur mit 40 Watt. Ja. Da funktioniert das irgendwie wider besseren Wissens einfach nicht. Ja. Der Stimme des guten Hirten nicht zu gehorchen, das hat Konsequenzen. Und die spüre ich ja auch dann in meinem Leben. Die spürst du wahrscheinlich auch in deinem Leben. Ja. Und das ist auch die Botschaft mal auch eines solchen Textes, ja, die ich jetzt auch nicht aufweichen möchte. Ja. Ich hatte ja am nächsten Sonntag noch eine Predigt, ja, dazu. Möchte uns aber ein paar Dinge weiter zum Weiterdenken geben. Ja, dass wir einfach mal grundsätzlich über nachdenken vielleicht. Ja. Wer ist wirklich unser Feind? Waren wirklich nur die Midianiter die Feinde? Natürlich waren das äußerlich gesehen die Feinde. Ja. Jesus kann zum Beispiel den Teufel als einen Dieb und Räuber bezeichnen. Ja. Paulus bezeichnet ihn als einen umhergehenden Löwen. Ja. Wer ist wirklich der Feind gewesen? Es kann sein, dass die Midianiter nur die äußere Rahmenbedingungen oder Sichtbarkeit des Feindes gewesen sind. Ja. Der Feind bei den Israeliten könnte einfach diese Abdrift oder Gott sieht es schon nicht so genau oder sonstige Ausflüchte und Gedanken gewesen sein. Ja. Leichtfertigkeiten, die man eingegangen ist. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, habe ich eben zitiert, die Stimme des guten Hirten nicht zu gehorchen, das hat einfach Konsequenzen. Ja. Ich glaube auch, dass Menschen behaupten, dass Gott schweigt. Sagt denn der da oben nichts dazu? Habe ich schon mal so gehört. Wobei diese Formulierung, wer denn da oben ist, wenn ich nachgefragt habe, was stellst du dir denn vor, wie Gott denn ist, kam nicht so sehr viel. Ja, und trotzdem hat man aber manchmal noch ein Gottesbewusstsein irgendwo auch unter den Menschen. Ja. Menschen behaupten, dass Gott schweigt und geht es dir ähnlich oder machst du die Erfahrung, dass Gott redet und bestimmte Entwicklungen erklärt? Ja. Musst dich tatsächlich auch mal drüber nachdenken. Gibt es Bereiche in meinem Leben, zu denen Gott nichts sagt? Und wenn er dazu nicht sagt, warum? Ja. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, die man sich nehmen muss, um darüber klar zu werden. Aber es lohnt sich, sich diesen Dingen zu stellen. Es gibt Umstände und Menschen, die mir Angst machen. Also ich habe manchmal richtig Menschenfurcht. Ja, also jetzt nicht vor euch hier, ne? Keine Sorge. Ja. Aber ich kenne das, ja, dass in Situationen, in die ich hineingeschickt werde, und da werde ich konfrontiert mit einer Sache und ich weiß, diese Persönlichkeit, ja, ist eine starke, auch von dem Auftreten her, eine Persönlichkeit, ja. Da kenne ich das, dass ich Menschenfurcht habe. Ja, es gibt Menschen, die machen mir Angst. Ja, und was ist dann mein persönlicher Schlupfwinkel, in den ich mich zurückziehe? Ja, dass ich überlege, muss ich diesen Termin überhaupt wahrnehmen? Ist das wichtig, jetzt dieses Telefonat, ja, oder dieser Brief zu schreiben? Oder ist dieser Besuch jetzt unbedingt angebracht? Ja, oder warum muss ich das eigentlich machen? Gibt doch noch Älteste in der Gemeinde, können doch auch mal dahin gehen, ja, und die Dinge klären. Oder ich versuche sonst irgendwie zu verdrängen. Ne? Ihr mögt das vielleicht auch kennen in euren Lebensbereiche. Welche Schlupfwinkel hat man, in die man sich zurückzieht? Und die letzte Folie zum Weiterdenken. Wir kennen tatsächlich alle wahrscheinlich diese Formulierung, Not lehrt beten. Ja, also zumindest, ich bin irgendwie noch so ein Enkelkind der Nachkriegsgeneration. Da ist das immer noch mal wieder von meinen Eltern, von meinen Großeltern sowieso auch ein bisschen erwähnt worden. Ja. Frühere Generationen hatten so eine Grundfrömmigkeit auch noch so in unserem Volk. Ne? Das ist auch sehr positiv zu sehen. Das finde ich wirklich gut, weil Gott darauf auch wirken kann. Darum hatten Großevangelisationen in den 50er und 60er Jahren natürlich so viel Erfolg, ja? Weil es eine Grundinformation und Gläubigkeit im Volk auch gab. Ja? Aber ist das generell zu sehen? Not lehrt beten, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist. Ja. Bei persönlichem Leid oder auch bei Verlorenheit von Menschen, ja, hat man sich daran gewöhnt, dass Menschen verloren gehen, ja, dass sie nicht zu Jesus finden und dass wir sie in der Ewigkeit nicht wieder treffen werden. Ja. Dieser Gedanke, der ist einfach tragisch. Wir können das letztendlich nicht hundertprozentig verhindern. Ja, aber kann man sich an so etwas gewöhnen? Hauptsache, ich bin doch gerettet. Ja, ist man ja erstmal schon auf der richtigen Seite. Dieser Gedanke hat mich schon ein bisschen erschreckt, Ja, und das möchte ich nicht, ja, dass mir die Verlorenheit von Menschen gleichgültig ist. Ja. Wir erkennen in unserer Kultur eine seelische und ethische Verarmung, habe ich mal formuliert. Was könnte die wirkliche Ursache auch meiner persönlichen Schwäche und meiner persönlichen Erschöpfung sein? Ja, ist es vielleicht auch so, weil Glaube Routine geworden ist und die Routine immer mehr verblasst oder verflacht? Ja, weil irgendwo ist es ja egal, hört sich jetzt komisch an, aber ob ich morgens bete oder nicht, ich habe meinen Terminkalender, ja, den arbeite ich ab und dann ist es gut. Ich habe mal den Spruch gehört, ja, man kann sehr gut ohne Jesus leben in diesem Leben. Man kann aber nicht ohne Jesus sterben. Da ist auch schon was dran. Ja, aber Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Ja, und wenn du den Verstand einschaltest, was gut ist, dann kannst du dein Leben gut organisieren. Da funktioniert vieles. Ja, und das funktioniert auch ohne Jesus. Und da steht eine große Gefahr, glaube ich, drin. Ja, dass wir als intelligente Menschen, ja, die Notwendigkeit, Jesus im Boot zu haben, nicht immer so präsent sehen. Das ist aber das Entscheidendste, damit das Leben gelingt. Ja, das Ende der Bergpredigt. Ja, da sagt Jesus dieses Gleichnis vom Hausbau. Ja, der ist ein kluger Mann, der meine Worte hört und darauf sein Lebenshaus baut. Denn dann können die Wasserwogen kommen, ja, also Grenzerfahrung, aber dann wird es nicht einstürzen. Das ist auch als eine Art Empfehlung, vielleicht auch als eine Warnung zu sehen. Gott hat in unserer Gemeinde und in meinem und deinem Leben in der Vergangenheit gewirkt. Toll ist das einfach. Gott sei Dank. Das ist schön zu sehen. Ja. Und wir säßen heute ja auch nicht hier, wenn in der Vergangenheit frühere Generationen uns das Evangelium gesagt haben. Ja. Oder auch, wir säßen auch so nicht hier zusammen, ja, wenn auch hier nicht unsere christliche Gemeinde in Issum eine gewisse Strahlkraft hätte. Das ist doch schön, das ist doch positiv. Ja. Gott gebraucht uns auch als Gemeinde. Es kommen Menschen dann auch dazu. Ja. Es wirkt geistlich gesehen auch attraktiv. Das ist absolut positiv zu sehen. Ja. Gott hat in der Vergangenheit, ja, in deinem und meinem Leben gewirkt. Ja. Es wäre schön, wenn daraus eine Erinnerungskultur entstehen würde. Eine Erinnerungskultur an das, was Gott getan hat. Denn das ist das große Problem der Israeliten gewesen. Aus irgendeinem Grunde haben die sich nach dem Tod eines Richters nicht mehr daran erinnern können, was Gott getan hat. Da denkst du ja manchmal, ist das Banane oder so kurzzeitig gedächtig können doch gar nicht die Menschen haben. Das ist sicherlich unterschiedlich unter uns, ja. Aber dass man das komplett irgendwo vergisst, ich habe keine Erklärung dafür, ja. Aber es wäre gut, ja, eine Erinnerungskultur, ja, zu entwickeln, ja, bezogen auf die Taten Gottes in meinem und deinem Leben. Ja. Wenn du weißt, was Gott getan hat an dir und für dich und mit dir, ja, dann bist du tatsächlich auch gestärkt. Dann bleibst du dadurch auch an Jesus dran. Ja. Das macht dankbar. Und der letzte Satz. Jesus betet für die, Lukas 23, 34, ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit betet er für seine Feinde. Ja. Jesus betet für die, welche nicht wissen, was sie tun. Er ist sehr barmherzig. Er sagt ihnen, vergib ihnen, denn sie wissen ja gar nicht, was sie hier machen, wenn sie den Sohn Gottes kreuzigen. Das ist natürlich geistlich gesehen richtig. Ja. Trotzdem hatten die schon mit Überzeugung gehandelt, dass sie Jesus beseitigen wollten. Ne? Aber Jesus ist so barmherzig. Ne? Er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und diese Vergebung brauche ich auch. Ja? Aber vielleicht brauche ich auch Vergebung, weil ich nicht tue, was ich weiß. Und das ist Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, ja, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen. Dazu. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist. Und ich möchte dir danken, dass wir darin wirklich deine Stimme hören, weil du selber gesagt hast, es ist die Wahrheit. Du hast für deine Jünger gebetet zu deinem himmlischen Vater und hast gesagt, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir immer wieder neu uns deinem Wort aussetzen, dass wir in der Bibel als dem Wort Gottes lesen und darin auch immer wieder deine Stimme, die Stimme einer Korrektur und da, wo es sein darf, auch die Stimme einer Bestätigung hören. Amen.